Schönen guten Abend. Schön, dass ich wieder hier sein darf. Bacheschuld, Vergebung, der große Abschluss mit dem großen Showdown, das ist ganz gut formuliert. Kill Bill 1 und 2. Quentin Tarantino. Wir sehen heute einen Film von einem Kinoverrückten. Von einem Filmverrückten, das könnte man jetzt über viele Regisseure sagen und Menschen, die sich mit Filmen beschäftigen. Woody Allen war ein großer Fan von Ingmar Bergman-Filmen, wollte solche Filme drehen. François Truffaut hat den Interviewband mit Hitchcock, wie haben Sie das gemacht, Mr. Hitchcock, geschrieben oder das Interview geführt. Viele Nobel-Wag-Regisseure waren beeindruckt oder haben die Autorentheorie entwickelt aufgrund der Filme von John Ford und Howard Hawks. Also das ist jetzt nichts Besonderes, aber bei Tarantino ist es schon besonders, weil er wirklich dieses Kinoerlebnis, also seine Geschichten speisen sich eigentlich aus dem ins Kino gehen oder aus dem Erleben in einem Saal, Geschichten, fiktive Geschichten etc. wahrzunehmen, und daraus baut er viel mehr als alle andere seine Geschichten. Ganz konkret als erstmal drei Beispiele. Der Film beginnt gleich mit dem Gong und dem Text der Filme, die die Shaw Brothers in China in den 70ern und den Jahrzehnten danach produziert haben. Das sind die Martial Arts Filme quasi bekannt und groß gemacht haben, die größten Produzenten dessen waren. Also wir sehen tatsächlich als allererstes, schon wenn das Miramax-Logo kommt, hören wir den Gong und die Musik und sehen auch den chinesischen Text und das Logo der Shaw Brothers. Danach sehen wir Our Feature Presentation, taucht so auf vor dem Orange-Braun der 70er Jahre. Das ist das, was in den Grindhouse-Kinos in den 70ern, also so Kinosäle, Kinohäuser, die fast 24 Stunden Filme zeigten und vor allem sogenannte B-Movies, Trash-Filme, Sexfilmchen, Nachrichten, Werbung zeigten, im Gegensatz zu Arthouse-Filmen oder Studio-Kinos. Wir sehen also das heißt, er zitiert zwei Arten des Kinoerlebens. Und als drittes, als Beispiel, wird dann zitiert, das ist auch in dem Flyer hier zitiert, Rache ist ein Gericht, das kalt serviert wird. Es ist jetzt auch nichts Besonderes, dass man ein Zitat vor einen Film packt, aber er nennt als Quelle, dass es ein altes klingonisches Sprichwort sei. Also auch wieder aus einer fiktiven Welt, Star Trek. Er bezieht sich nicht etwa auf das Zitat, das im 18. Jahrhundert, in den gefährlichen Liebschaften beispielsweise, auch genannt wird, sondern er bezieht sich auf eine fiktive Welt und speist daraus auch wieder sein Zitat und ist sozusagen er macht einen Remix aus vielen verschiedenen Einflüssen, die er als Kinofan erlebt hat. Kill Bill 1 und 2 war eigentlich als ein Film geplant, geschrieben. Und wurde dann 2003 im Abstand von 6 Monaten ins Kino gebracht. Wir werden dann sehen, der Beginn des zweiten Teils ist eigentlich der Beginn des Films, ursprünglich im Drehbuch. Da sieht man dann, ohne zu viel zu spoilern, die Hauptdarstellerin im Auto, die erzählt ihre Situation, dass sie jetzt auf dem Weg ist zu dem Letzten, den sie noch umbringen muss, dem Letzten ihrer Kill-List, der berühmte Bill. Das wirkt jetzt eher so, als würde man quasi eine Zusammenfassung des ersten Teils sehen, wie in so einer Seriensituation, dass man sagt, letzte Woche bei Game of Thrones oder was bisher geschah oder so. Aber ursprünglich war das der grundsätzliche Plan, damit den Film zu beginnen. Zu den zwei Teilen komme ich auch ganz am Ende des Vortrags nochmal, das einfach nochmal, warum das notwendig sei und scheint. Weiter im Vorspann, um vorne zu bleiben, heißt es, es ist Tarantinos vierter Film. Das sagt, also schreibt er da selber rein. Er hatte Jackie Brown 1997 fertig und schrieb schon Inglourious Basterds, seinem großen Kriegsepos, und sagte selber, dass er sich ein bisschen darin verloren hat, dass es einfach zu groß war und er brauchte irgendwie was zum Druck ablassen oder irgendwie Entspannung und wollte einen kleinen schmutzigen B-Movie machen, sagt er selber. Daraus entstand dann Kill Bill. Und diese Figur der Beatrix Kiddo, also die Figur, die Uma Thurman spielt, die gab es sogar schon bei den Dreharbeiten zu Pulp Fiction. Da hat er mit Uma Thurman laut Legende, aber sie haben es beide bestätigt, immer so bei den Dreharbeiten rumgesponnen, rumgespielt und haben diese Figur schon entwickelt für sich. Eine Figur, die bei der Hochzeit Opfer eines Gewaltverbrechens wird und alle werden umgebracht und sie sind auf Rache. Natürlich ist es eine Filmfigur, die wir schon aus anderen Filmen kennen, da komme ich auch gleich dazu, aber trotzdem gab es diese Figur schon zwischen den beiden guten Freunden, Uma Thurman und Quentin Tarantino. Und ein weiterer Hinweis, den man immer so finden kann, ist bei Pulp Fiction die Rolle, die sie da schon spielt. Mia Wallace erzählt in der berühmten Szene mit John Travolta beim Essen, dass in einem Diner, dass sie gerade als Schauspielerin gearbeitet hat und bei einem Pilotfilm mitgedreht hat, dass einer Pilotserie mit dem Titel Fox Force 5. Da erzählt sie, dass die Geschichte sei von einem Quartett von Frauen, eine Blonde, eine Französin, eine Japanerin, eine schwarze Frau, die alle verschiedene Fähigkeiten haben. Und das ist dann auch ganz klar der Hinweis, dass da schon zumindest Gedankenspiele entstanden sind für diese vier Racheengel, die wir gleich sehen werden. Und auch schon ziemlich konkret, dass eine aus Japan kommt, eine Blonde und so weiter. Also es ist schon lange gewachsen, diese Geschichte. Zu den Vorbildern, ich meine, es ist vorhin schon gesagt, er speist seinen Film aus allem, was er so mag und liebt und gesehen hat. Man kann stundenlang darüber reden, was hier alles zitiert wird, aber die Shaw Brothers habe ich schon genannt, also sprich die Martial Arts Filme, das ist vor allem in den Kampfszenen so und auch in der filmischen Auflösung, also wenn wir Reißzooms haben zum Beispiel bei den Kämpfen dann oder die Bewegungen quadriert werden, das ist sehr ähnlich daran. Dann kann man so konkrete, etwas banale Sachen machen, wie der gelbe Jumpsuit, den sie anhat, sieht auch aus wie der von Jackie Chan, den er gerne anhatte. Ich war auch ein großer Fan von Brian De Palmas Filmen. Kann man auch verschiedene Szenen nehmen, um ein paar rauszugreifen. Es gibt eine Krankenhausszene, in der der Figur Al Driver gefolgt wird, ganz langsam. Die Suspense wird aufgebaut und wir befinden uns eigentlich in so einem amerikanischen Psychothriller, was wiederum durch die filmische Art und Weise entsteht. Lady Snowblood lief auch schon hier in dieser Reihe, von Stefan Holl eingeführt, ist einer der größten Referenzen. Gerade am Ende des ersten Teils gibt es einen großen Kampf, der auch darin endet, dass die japanische Kämpferin in einer Art und Weise kadriert und erzählt wird, wie wir das auch aus Lady Snowblood kennen und die ganze Geschichte, auch die Rachegeschichte, dass sie auf der Suche ist nach den Mördern ihrer Familie und Rache sind und eigentlich nie ganz frei sein wird. Auch das ist natürlich ein Thema, was sich hier wiederfindet. Der andere Film, der hier im Flyer auch genannt wurde, war Die Braut trug Schwarz von Truffaut, François Truffaut. Da gibt es sehr viel Ähnlichkeit. Es gibt eine Killliste. Die Frau ist auf dem Weg, die Männer umzubringen, die ihren Bräutigam bei der Hochzeit erschossen haben. Aber Quentin Tarantino sagt immer, er hätte den Film nie gesehen. Er sei nämlich eher ein Jean-Luc Godard-Fan. Das sagt er bis heute. Muss man jetzt auch nicht drauf umreiten, aber es ist zumindest interessant, weil man den Verweis einfach nicht vergessen kann. Andere Dinge sind die John-Ford-Filme, also Western, klassische Western-Situationen, wenn am Anfang des zweiten Teils steht die Hauptfigur in den Türrahmen und schaut in die Wüste, das sieht genauso aus wie John Wayne. Dann sehen wir auch sehr viele Elemente von Italo-Western, Großaufnahmen bei Kämpfen und auch Ennio Morricone ist zu hören. Also er sagt auch selber, dass die einzelnen Rachefiguren, die einzelnen Kampf-Racheengel alle für ein Genre stehen. Das wäre dann eben der Italo-Western, das wären diese Martial-Arts-Filme, das wäre auch das japanische Action-Kino und eben US-Thriller. Und das Schöne ist eben, dass man wie durch so einen Wald oder durch auf so einer Reise an verschiedenen Punkten bleibt und dann mit dieser Geschichte, mit diesen Kapiteln auch in diesem Genre ist. Und das ganze Ding ist sozusagen als Film 1 und 2 gemeinsam ein großes Remix von den Filmen, die ihn geprägt haben. Deswegen ist es total sinnvoll, beide nacheinander zu gucken. Und die Kapitelstruktur wird auch einfach über beide Filme hinaus entwickelt. Also wenn der Film beginnt bei Kapitel 1 und der zweite dann bei Kapitel 5. Insofern geht es immer weiter. Und das Interessante ist, dass einige Kritiker gesagt haben, der erste Teil ist eher ein Comic und der zweite dann das Drama. Das heißt, also vielleicht auch eine lustige Anekdote ist, dass Warren Beatty sollte eigentlich die Rolle von Bill spielen, hat dann das Drehbuch gelesen und hat dann zu Tarantino gesagt, das ist ja eigentlich nur eine Aufreihung von Kampfszenen, das ist ja gar keine Geschichte. Und Tarantino war wohl angeblich ganz begeistert und sagte, ja, genau, super, das ist ja die beste Definition von Martial-Arts-Filmen, hast du verstanden. sollen wir machen? Und er wollte aber nicht. Stattdessen wurde es David Carradine, natürlich auch ein großartiger Schauspieler. Aber um das irgendwie so nachzuvollziehen, wie das gemeint ist, also der erste Teil ist tatsächlich ein comichaft, cartoonhaft, sagt er sogar selber. Es ist ein großer Martial Arts-Fest. Und im zweiten Teil geht es wirklich noch mehr um die Geschichte dahinter. Gibt auch Kritiker, die sagen, irgendwie gegen Ende des zweiten Teils ein bisschen die Luft aus. Aber um zu verstehen, dass das als Ganzes funktioniert, auch ohne viel spoilern zu wollen, aber der Film beginnt damit, das erste Kapitel geht es unter anderem darum, dass sie sich rächt an einer Frau, sie umbringt vor den Augen der vierjährigen Tochter von dieser Frau. Und am Ende des Films sind wir auch wieder in so einer Familiensituation, da geht es dann um ihre eigene Tochter, sprich, um dieses Comichafte irgendwie zu verlassen und dann noch so ein Drama draus zu machen, vielleicht eine Psychologisierung, wie auch immer man es nennen möchte, ist das auch ein Teil des Films. Im zweiten Volume ist das eben viel, viel stärker. Und generell gibt es auch ganz viele einzelne Rachegeschichten in den Rachegeschichten. Also wenn sie die Mutter umbringt vor den Augen der Vierjährigen, dann gibt sie ihr noch mit dem vierjährigen Kind, wenn du alt geworden bist und immer noch sauer bist, dann ich bin hier, ich bin bereit. Also sprich, sie sieht schon, dass die Rache vielleicht wieder auf sie selber zukommt. Dennoch gibt es die berühmten Wahrscheinlichkeitskrämer, wie Hitchcock sie nennt. Also die Menschen, die dann bei Filmen dann auf die Logik beharren und sagen, wie kann das denn sein? Wir sehen jetzt ja gleich 4 Stunden lang eine Frau, die durch die Welt reist, hat irgendwie dauernd Waffen, dauernd Geld, ist irgendwie überall. Und das ist interessant, dass man sieht, es gibt im ursprünglichen Drehbuch zum Beispiel an einer Stelle, im ersten Teil, wo sie im Krankenhaus aufwacht und kurz danach nach Japan fliegt. Also da, so ist der Film erzählt, aber im Drehbuch steht drin, dass sie tatsächlich sich Geld klaut, um an einen bestimmten Ort zu kommen, um dort dann etwas mit Schritte abzuzählen im Wald, da einen Schlüssel zu finden, dann zu einem Schließfach zu gehen. Da sind dann 14 Pässe aus 14 Ländern. Da ist auch später an einem anderen Ort ein ganzes Waffenarsenal. Also all diese Erklärungen waren tatsächlich auch mal im Drehbuch in gewisser Art und Weise, aber natürlich, wenn der Film so mit diesem Rhythmus erzählt wird, ist ja das Gute daran am Kino, dass diese Fragen sich gar nicht mehr stellen, weil sie tatsächlich auch belanglos sind auf diese Art und Weise. Und vielleicht noch kurz zur Musik, die nun immer wichtig ist bei Tarantino. Er hat selber auch mal gesagt, dass das Regieführen bei ihm damit angefangen hat, dass er Soundtracks von Filmen geremixt hat sozusagen. Er ist ja ein großer Fan von Brian De Palma, wie gesagt, und er hat gerne den Soundtrack von Dress to Kill von 1980 gehört und sich an die Szenen aus dem Film erinnert und die Szenen dann im Kopf auch nochmal in seinen Augen zumindest besser gemacht. Und so zitiert er hier auch in dem Film ganz viele Soundtracks oder Filmmusiken aus ganz vielen Arten des Audiovisuellen. Also da gibt es die Filmmusik von Il Grande Duello, von Giancarlo Santi, also den klassischen Italo-Western, oder auch 2 Fäuste des Himmels von Tessari. Aber auch die Filmmusik von der TV-Serie The Green Hornet aus den späten 60ern. Klassische, typische Morricone-Musik, also wirklich die Originalmusik, wird auch zitiert. Auch japanische Filmmusik, aber auch natürlich, was wir auch von ihm oft kennen, Songs, Pop-Songs, Bang Bang, My Shot, Baby Shot Me Down oder Cover der Zombies, das Lied ist She's Not There von den Zombies. Also es ist musikalisch wie auch filmisch ein Remix aus den Eindrücken, die ihn so geprägt haben, die ihm wichtig waren. Und noch eine interessante Sache ist, was die Kampfchoreografien angeht. Es gibt am Anfang der 2000er, da befinden wir uns ja gerade, 2003, da gab es so Sachen wie Matrix, die Matrix-Trilogie begann, es gab Crouching Tiger, Hidden Dragon, ein großer Erfolg. Also sprich, was oft geschah, aber da war wieder eine Sequenz in der Filmgeschichte, wo das sehr stark war, dass das asiatische Kino sich auf das Erzählkino im Westen beeinflusste. Und da gab es einen berühmten Ratgeber, Yuan Wu-Ping, auch selber Regisseur, der ganz viele der Kampfchoreografien beraten hat und auch umgesetzt hat. Zum Beispiel eben bei Matrix und Crouching Tiger, Hidden Dragon. Auch bei Kill Bill hat er das getan. Aber Tarantino, der nun gerne über sich selber und seine Filme auch geredet hat scheinbar, war darauf war wichtig zu sagen, dass er alles selber gemacht hat. Er hat nicht vor dem Monitor gesessen, wie zum Beispiel die Wachowski-Brüder, wie er sagt, und dazu geschaut, wie der asiatische Fachmann die Choreografien macht, sondern er hat alles selber gedreht, gemeinsam mit ihm gearbeitet und er hat es so genannt, er würde gar nicht verstehen, warum man die Action-Szenen abgibt als Regisseur. Das wäre so, als hätte man Sex und jemand anders hätte den Orgasmus. Also typischer Tarantino-Spruch, aber das war ihm immer sehr wichtig. Wir befinden uns also in einem verrückten, kinoverrückten Universum, voller Erfundenem. Und bevor ich Sie in dieses Universum entlasse, wollte ich nochmal, weil ich das hier entdeckt habe, kurz ein Zitat von ihm vorlesen, was die Notwendigkeit der zwei Teile angeht. Weil, wie gesagt, war es ja eigentlich geplant als ein Film. Er sagt dazu, ich wusste vorher nicht hundertprozentig, dass es zwei Teile geben würde. Aber Tatsache ist, dass dieser Film sich für mich schon per se sehr gut für verschiedene Versionen eignet. Denn eines darf man, wenn es um meine Filme geht, nicht vergessen. Im Gegensatz zu vielen anderen amerikanischen Regisseuren habe ich nicht ausschließlich das amerikanische Publikum im Blick. Meine Filme haben in Ländern überall auf der Welt Erfolg gehabt. Ich habe 10 Jahre damit verbracht, in all diesen Ländern das jeweilige Publikum und meine Fans dort kennenzulernen. Und deshalb ist Amerika für mich nur ein Land unter vielen und nicht das Land. Es ist ein Land. Deshalb wusste ich bei Kill Bill von Anfang an, dass ich zum Beispiel eine Version für Amerika und eine für Asien machen würde. Und dann kam etwa 4 Wochen vor Ende der Dreharbeiten Harvey Weinstein, das wäre auch ein extra Thema, Harvey Weinstein ins Studio und sagte, weißt du Quentin, ich möchte nicht, dass du irgendwas aus dem Film rausschneidest. Wie wäre es, wenn wir deinen Film mit 2 Teilen herausbringen? Und ich brauchte weniger als eine Stunde, um alles ganz klar vor mir zu sehen. Einer meiner liebsten Mantel- und Degenfilme ist Richard Lester's The Three Musketeers von 1973 und The Four Musketeers von 1974. Wirklich ein toller Film. Und in dem Fall haben sie genau das Gleiche gemacht. Als ich The Three Musketeers das erste Mal sah, hatte ich keinen blassen Schimmer, dass es noch einen zweiten Teil geben würde. Aber am Ende des ersten Teils gab es ein paar Szenen aus The Four Musketeers und ich dachte, lieber Himmel, das geht noch weiter, wunderbar. Und als die beiden Filme auf Video herauskamen, nahm ich die Kassetten, ließ den Abspann des ersten und den Vorspann des zweiten weg und kopierte beide hintereinander. Das kann man mit Kill Bill auch so machen. Und in etwa das machen wir heute Abend auch. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen und danke für die Aufmerksamkeit und frohe Weihnachten.